Heute ist Dienstag, der 24. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. Nachdem gestern die Erleichterungsrallye zum Wochenstart ein bisschen für Durchschnaufen gesorgt hatte, sind es die Meldungen, dass der Iran möglicherweise doch nicht mit Donald Trump gesprochen hat, was den Ölpreis ansteigen lässt, die Verunsicherung ebenfalls und die Börsen in den Sinkflug treibt. Alle wichtigen Indizes in Rot. Was sonst noch wichtig ist, darüber sprechen wir jetzt. Dienstag, hoffentlich kein Turnaround-Dienstag, so nach dem Motto, wenn es gestern mal hochgegangen ist an der Wall Street, dann wird es doch langsam mal Zeit, dass es wieder nach unten geht. Das will doch keiner von uns, sondern wir wollen ja weiter, dass es stabil nach oben läuft. Aber gibt es eine ganze Menge, was im Wege steht und das Thumbnail verrät es so ein bisschen. Alle warten darauf, dass der Iran sich meldet, so ein bisschen wie E.T., der nach Hause telefonieren möchte, wartet Donald Trump sehnsüchtig an seinem roten Krisentelefon darauf, dass jemand, der wirklich was zu sagen hat im Iran, sich meldet. Das ist wohl nicht der Fall. Und bis dahin muss man abwarten, Tee trinken, die Daumen drücken, dass Donald Trumps Ultimaten von 48 Stunden auf 5 Tage, seine Eskalationszeithorizonte, die er da gesponnen hat, ihm nicht möglicherweise selber ein Bein stellen und ihm eine Falle bereithalten. Darauf wartet er sozusagen. Man merkt aber, Donald Trump, die USA, sie wollen raus aus der ganzen Nummer. Sie haben gemerkt, oh, der Abgrund in Richtung Inflation, Ölpreise, all das ist doch eine Menge, was man im Grunde versucht zu umgehen. Und damit ein herzliches Willkommen zur heutigen Opening Bell mit mir, Patrick Duane. Ja, puh, jetzt sind wir anderthalb Wochen fast schon zusammen und heute startet die Wall Street. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Art Pulsmesser auf Intensivstation. Mal ein Ausschlag nach oben, dann wieder nach unten und dazwischen eine Menge Nervosität. Gestern noch die große Erleichterungsrallye nach Trumps Aussagen über sogenannte produktive Gespräche mit dem Iran. Und heute Morgen schon wieder mehr Vorsicht als Euphorie. Denn die Lage kann man nicht anders beschreiben als hochsensibel. Kämpfe laufen weiter, Teheran dementiert direkte Verhandlungen. Und der Ölmarkt reagiert inzwischen auf jede Schlagzeile wie so ein Zündfunke in einer Raffinerie. Ja, es ist nicht schön, was das Bild. Es ist auch so eine gespenstige Ruhe. Ja, und es beschäftigen mich vor einigen Momenten 4 Dinge. Erstens, kommt möglicherweise aus dem Iran doch noch ein belastbares Signal oder bleibt es mehr Hoffnung als wirklich Substanz? Erstens. Zweitens, war der Ölpreiseinbruch vom Montag schlicht Marktreaktion oder steckt möglicherweise etwas dahinter, hinter diesen großen Verkäufen kurz vor Trumps Aussage? Gab es da wohl möglicherweise eine gewisse Manipulation? Wie sehr, drittens, stellt sich oder schlägt diese geopolitische Situation auf die reale Wirtschaft um? Und viertens, handelt es sich nur um eine technische Gegenbewegung oder sind wir da kurz davor, weil möglicherweise auch die Charttechnik uns ein bisschen unterstützen könnte? Im Moment sieht es leider nicht so aus, aber dass wir möglicherweise eine Gegenreaktion bekommen, die etwas mehr als nur die Erholung feiert. Auf der Makroseite schauen wir heute auf die endgültige Produktivität im 4. Quartal. Die wurde vermeldet. Das war auch kein wirklicher, ja, wie soll ich sagen, Segen. Später im Laufe des Tages sehen wir dann noch kleine Makrodaten, die aber in der Closing Bell von mir gecovert werden, weil sie nicht so ganz so wichtig ist. Es melden noch GameStop und KB Home dann Daten. Und wenn wir uns angucken, was vorbörslich passiert, ja, der Markt wacht heute mit einem kleinen Pluspunkt auf und mit vielen großen Fragezeichen. Der kleine Pluspunkt lautet, über Nacht gab es keine nennenswerte neue Eskalation im Nahen Osten. Das könnte man schon als kleinen Erfolg feiern in dieser Lage. Ist das fast schon eine gute Nachricht oder wie seht ihr das? Allerdings das große Fragezeichen, wie belastbar ist dieser gewisse verhaltene Optimismus, den wir gestern teilweise gesehen haben. Denn fast alle Berichte laufen auf ein und dasselbe hinaus. Es gibt offenbar indirekte Kommunikation zwischen den USA und Trump, USA und dem Iran, da Trump also kein Käse erzählt. Aber dass man möglicherweise in Islamabad oder in Pakistan sich trifft, also von so einem Durchbruch ist man weit entfernt. Und man bestreitet seitens Teheran wirklich, dass man mit US-Beamten irgendwie substanzielle Gespräche geführt hätte oder möglicherweise in einem Stadium sei, wo man einen Waffenstillstand vereinbart oder ähnliches. die Märkte übersetzen das in, man spielt zwar die Hoffnung gestern, aber man hat halt eben noch keine Gewissheit. Und die Citigroup warnt vor einem massiven Ölpreisanstieg, wenn die Gemengelage sich nicht signifikant verbessert. Und das ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen das wichtigste Alarm-Achtungssignal. Es ist nicht ein kleines Warnlämpchen, was die Citigroup da anmacht, sondern es ist ein Blaulicht mit Sirene. Man sieht es hier an dem Chart, den ich euch mal mitgebracht habe. Die City sagt nämlich, wenn die Störungen rund um die Straße von Hormuz anhalten, dann könnte Brent im nächsten Monat auf mindestens $120 steigen, im Worst Case bis Ende Juni sogar bis $200. Also all in, also inklusive der verbrauchsgewichteten Aufschläge bei der Ölproduktion. Die Begründung ist massiv. Laut City reißen die Störungen rund um das Loch von der Straße um Hormuz ein Loch von 13,5 Millionen Barrel pro Tag ins Angebot. Das sind rund 400 Millionen Barrel pro Monat. 400 Millionen Barrel pro Monat. Das ist nicht irgendein kleiner Fliegenschiss. Nein, das ist ein sehr ausgeprägter Energieschock. Und wenn man sich mal das anguckt im Verhältnis zur Versorgungslage, ist das ein größerer Schock als in den 1970er Jahren. Und aus dieser Formulierung ist man halt eben nicht einfach mal so, wie soll ich sagen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn die City hält die Marktreaktion, die wir aktuell am Ölmarkt gesehen haben, bislang für eigentlich sogar noch, ja, wie soll ich sagen, zu vernünftig, zu gelassen, ja. Der S&P liegt rund 5% unter seinem Januarhoch, obwohl die globalen Ausgaben für Rohöl und Produkte annualisiert um 4,6 Billionen Dollar gestiegen sind, allein seit Januar um 2,6 Billionen. Ein Kunde der Citigroup beschreibt das Ganze relativ dramatisch, aber treffend aus seiner Praxis. Er wird zitiert mit den Worten, es sei so, als würde die Sonne explodieren. Die Wirkung ist längst unterwegs, aber viele Marktteilnehmer tun noch so, als hätten sie noch 8 Minuten Zeit. Ihr wisst, was ich meine. Draußen ist einfach nur so ein bisschen heller geworden. Und die Citigroup hat als Basisszenario, dass der Schock bis Mitte, Ende April gelöst werden muss, militärisch oder diplomatisch oder wie auch immer, weil er sonst wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Rums, kann man sagen. Und das ist wohl Donald Trump auch bewusst geworden. Und er hatte halt am Anfang gedacht, wenn ihr mich fragt, dass er mit 48 Stunden Eskalation, ich beschieße eure Energiepreise, irgendwie eine Drohkulisse aufbauen kann, die den Iran entspannen, also da zum Einlenken bringen würde. Aber es hat im Gegensatz dazu eigentlich nur dazu geführt, dass er nochmal betont hat, wie angreifbar er eigentlich ist. Gibt es auch ein positives Szenario? Naja, laut Citigroup nur 20% Wahrscheinlichkeit, dass es alles gut geht und eine schnelle Einigung zwischen den USA und dem Iran möglicherweise erzielt wird durch die Öffnung der Straße von Hormuz. Dann könnte der Rohöl bis zum Jahresende Richtung $65 bis $70 fallen. Aber nochmal, das ist eben nicht das Basisszenario, sondern das Best-Case-Rand-Szenario. Im Grunde ist doch eigentlich klar, wenn die Störungen in Hormuz anhalten, Guys, dann ist ein Ölpreisschock nur eine Frage der Zeit. Und dann sehen wir nur kurz mal jetzt durch die gestrigen Worte von Trump ausgelöst ein kleines Durchatmen, so ein Durchschnaufen, so ein Oh, wisst ihr, wie ich meine, so auf den Zweitrundeneffekt, den nennt man das, wenn es dann durchschlägt auf die Unternehmen. Aber ich weiß nicht. Also ich finde es unglaublich. Scheint zwar Kontakte zu geben zu Iran, aber dass er dann wirklich sagt, es würde einen Durchbruch geben und wir hätten sehr konstruktive Gespräche. Ich finde es in dem ganzen Wording so unpassend und so gar nicht der Situation angemessen. Gleichzeitig hat er damit natürlich erratischste Bewegungen, das haben wir ja gestern gesehen, an den Märkten verursacht, weil natürlich die Jungs, die short gehen wollten, und ich habe euch das ja gestern eindringlich gezeigt, das Sentiment war so, dass eigentlich nach Donnerstag, Freitag letzte Woche die meisten Marktteilnehmer gesagt haben, ja, jetzt geht's runter, es ist ja einfach kacke, Donald Trump will sogar noch die Energiefelder beschießen. Das ist ja dann wie Mittwoch letzte Woche, wo er auch das große Pars-Gasfeld beschossen hat, wo Katar gemeldet hat, 17% Energieeinbruch, ja, das alles an dich. So, und dann dreht er zurück mit aller Gewalt und dann katapultiert er den Dow plus 1000 Punkte vorbörslich gestern nach oben. Es ist krass. Die Lage ist einfach angespannt. Die Kämpfe laufen weiter. Zusätzliche US-Kräfte werden zumindest geprüft, ob sie bodentruppenmäßig möglicherweise in die Golfregion verlegt werden, um diese Insel zu erobern. Aber was soll das bringen? Also ohne Bodentruppen, ich bin jetzt kein Experte, aber ich meine, die Situation ist klar. Selbst wenn der Krieg abflacht, die Risikoprämie auf Öl und Gas, die haben wir noch eine Weile. Die IEA warnt, dass die Energiemärkte die Narben dieses Konflikts noch lange tragen werden, also die Energiebehörde. Und Chevron, der CEO, sagt, dieser Krieg habe Öl- und Gasmärkte stärker beschädigt als der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Stärker. So. Und jetzt kommen noch dazu die Vorwürfe der Manipulation, eine weitere Ebene. Das Vertrauen ist ja Preisbildung selbst. Denn laut Bloomberg wurden am Montagmorgen innerhalb von nur 2 Minuten Futures auf mindestens 6 Millionen Barrel Brent WTI verkauft. Zum Vergleich. Das durchschnittliche Volumen um diese Uhrzeit lag an den 5 Handelstagen davor bei 700.000 Barrel. Also 6 Millionen in den 2 Minuten davor zu 700.000 an den 5 Handelstagen davor. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Rund 15 Minuten später kam von Trump dann sein Statement. 5 Tage Aufschub bei Angriffen auf iranische Energieinfrastruktur. Dazu sozusagen produktive Gespräche mit Teheran. Die Marktreaktion, ich habe es eben schon gesagt, brutal. Brent fiel auf 99,94, WTI auf 88 Dollar. Heute Morgen haben sich natürlich die beiden Preise schon wieder deutlich nach oben entwickelt, in den dreistelligen Bereich. Und wichtig ist dabei saubere Einordnung. Auffälliges Timing, Guys, ist natürlich noch kein Beweis für Insiderhandel. Bislang ist nämlich nicht geklärt, wer genau gehandelt hat und ob das legitimes Makrotrading war oder eben doch was anderes. Aber die große Botschaft ist trotzdem wichtig. Der Markt ist inzwischen so Headline-getrieben, dass eine einzige geopolitische Aussage Preise zweistellig bewegen kann. Und genau deshalb, meine lieben Freunde, wirken ungewöhnlich große Positionen unmittelbar vor solchen Aussagen so toxisch für das Vertrauen. Also, bewiesen ist nichts, aber das Timing wirft auf jeden Fall mal Fragen auf. Oder? Findet ihr nicht? Und ich meine ganz ehrlich, auch dieses mal Einordnung zum Schlagzeilenrisiko, das ist auch das, was mich so, ich bin Börsianer durch und durch. Ich mag einfach Verlässlichkeit, Ruhe, geordnete Bahnen, Absprachen, Unternehmen, die am Ruder sitzen und die Dinge verhandeln. Ja, heute gab es die Meldung, ein kleiner Einschub an der Stelle, dass zwischen der EU und Australien jetzt ein Handelsabkommen nach 8 Jahren Verhandlungen geschlossen worden sei. Es muss noch ratifiziert werden durch die dementsprechenden Parlamente. Ja, so läuft Demokratie. Da ist die Macht beim Parlament und nicht bei jemand, der einen großen, dicken Filzstift hat. Ja, und wir sehen doch, was das macht. Und jetzt, ihr schreibt es ja auch, ihr seid ja super transparent. Danke dafür übrigens, dass ihr regelmäßig auch kommentiert, das hat mich getroffen, das war scheiße, Trump nervt. Oder Trump, der kann's, keine Ahnung, ist ja auch egal, wie ihr dazu steht. Aber die Sache ist, ey Mann, es geht hoch und runter, das ist ja schlimmer als jedes Jogging. Ja, ich komme mir vor wie in einem Aerobic-Kurs mit Jane Fonda, hab so ein Frottier-Stirnband an und schwitze unter den Armen und dann sagt einer, und jetzt noch 50 Push-Ups und ich bin eh schon am Ende. Wisst ihr, was ich meine? Ey, ich krieg so eine Krawatte. Kann der Typ nicht einfach mal den Ball flach halten? Kann er nicht mal eine ruhige Kugel schieben auf dem Golfplatz? Hey, von mir aus auf dem Golfplatz sein und einfach einlochen. Wäre völlig fein für mich. Und egal ob AI oder andere Themen, das macht einfach der Markt. Aber nein, so kann es nicht sein. Und so ist es halt so, dass der Markt zwischen Erleichterung und der Stagflationsangst hin und her geschaukelt wird. Erleichterung, weil Montag gezeigt hat, wie schnell die Börsen anspringen, wenn das Öl fällt und die Deeskalation auch nur denkbar greifbar ist. Stagflationsangst, weil die realwirtschaftlichen Daten und Einschätzungen zunehmend zeigen, dass dieser Krieg schon jetzt Preise nach oben treibt und Wachstum bremst. Und ihr habt es ganz richtig gesagt, wer weiß schon, was alles eingepreist ist. Wer weiß das schon? Im Grunde war das gestern eine Rallye, die im Grunde gezeigt hat, wie sehr der Markt nach unten vom Sentiment war. Und dann hat schon diese Hoffnung gereicht. Und dann haben die Shorties gesagt, ach kacke, doch nicht. Ah Mist, schnell, anders. Nach oben ist eh ein Deckel drauf im S&P. Ja, 69700. Danach wird die Luft ganz dünn. Also nichts mehr mit Rekorden und so. Naja. Auch aus Europa und Asien kommen gewisse Stagflationssignale und damit zu den Daten mal außerhalb der USA, denn in Europa gibt es ein gemischtes, unangenehmes Signal. Denn die vorläufigen PMIs für das verarbeitende Gewerbe sind, nachdem sie im März, im Februar noch bei 51,4 Punkten waren, auf 50,8 Punkte gefallen. Man liegt da zwar noch über dem Konsens, der unter 50, also unter der Wachstumsschwelle war, aber so richtig gut ist es nicht. Vor allen Dingen die PMIs für den Dienstleistungssektor nach 51,9 im Februar deutlich unter den Konsensschätzungen mit nur noch 50,9 Punkten. Also auch hier Stagflationswarnung. Nahostkrieg treibt die Preise, während gleichzeitig das Wachstum abbremst. Und wir haben doch in Deutschland quasi kein Wachstum. Da macht er uns auch noch das zarte Pflänzchen kaputt mit dem Mist. Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich sage, aber das ist doch echt ärgerlich. Und statt dass wir hier innenpolitische Probleme lösen können, müssen wir uns dann irgendwie immer arrangieren und verhalten zu diesem Menschen. Und in anderen Regionen läuft's, ja? In Taiwan ist alles in Ordnung, in Japan im Grunde auch eigentlich ganz gut. Dienstleistung bei 52,8, aber der nationale KPI im Februar etwas schwächer als erwartet. Die Headline-Inflation liegt bei 1,3 nach 1,5%, Kerninflation ohne Lebensmittel in Japan 2,5% nach 2,6%. Bisschen Entwarnung, Gott sei Dank noch. Aber wie gesagt, das sind Daten von vor dem Konflikt. Die Industrieproduktion in Taiwan 17,8% im Plus, erwartet 15% im Plus. Also da läuft es in der Industrie. Und wir sehen, diese Region wird insgesamt stärker, eben nicht nur im Tech-Bereich. Was ich bemerkenswert finde, letzter Satz zu Europa, die Europa-E-Auto-Zahlen. Denn wir haben heute auch die Zahlen gesehen im E-Auto-Sektor. Tesla ist davon betroffen, denn man hat zum ersten Mal wieder mehr Autos verkauft in Europa. Im Februar, die sind insgesamt die Zahlen um 1,4% gestiegen. Im Januar war es noch ein Minus von 3,9%. Was wir sehen, und wir hatten ja hier diese auf dem Kanal auch die Diskussion, und da wusste ich die Zahlen noch nicht. Verbrenner minus 23%, reine E-Autos plus 20%, Hybride plus 24% in den Zulassungszahlen. Das ist mehr als nur ein Detail, das ist ein klarer Fingerzeig an die von euch, die sagen, E-Autos ist Kacke. Nee, E-Autos sind nicht Kacke, sondern Ladestruktur ist Kacke, Ausbau ist noch nicht gut, ist noch zu teuer hier und da und die Reichweiten, die kotzen einen an, weil man eben nur 300 bis 400 Kilometer im Winter irgendwie kommt mit so einem kleinen Rutscherauto. Klar, nervig, deswegen Stadtphänomen. Und ja, die Leute, die auf dem Land wohnen, fahrt doch euren Verbrenner. Mir doch egal, aber sagt doch nicht, dass die Leute da draußen kein E-Auto kaufen würden. Wir haben ja gerade die Zahlen dazu gehört. Der Antriebsmix verschiebt sich weiter mit Tempo. Und das ohne, und das finde ich gut, ohne dass die Politik sich großartig eingemischt hat. Also ich meine, klar, man hat Effekte gesehen durch die Prämien und durch Nachlässe bei den Herstellern. Das muss man fairerweise sagen. Aber die Hersteller wurden dazu nicht gezwungen, das zu machen, sondern sie haben das gemacht, damit einfach ein bisschen die Nadel in Richtung Elektrifizierung ausläuft, weil man hat auch eine Menge auf dem Hof. So, also, ist die Gemengelage heute Morgen. Es gab bei Meta ja dieser Tage Meldungen über Entlassungen. Und die Aktie, muss man ehrlicherweise sagen, insgesamt auf keinem guten Weg unterwegs. Wenn man sich mal den Chart anguckt, ich habe euch den der letzten 6 Monate mal mitgebracht. Man hat die Schreibungen des Meta-Abschreibung, die Abschreibung auf das Metaverse, Entschuldigung, vorgenommen. Und ihr seht ganz klar, nachdem die Aktie im Oktober sich noch gut entwickelt hat, den Doppeltop ausgebildet hatte, Oktober, November 2025. Dann nochmal im Februar, als der Markt versucht hat, irgendwie nach oben zu laufen. Ach, aber dann. Ja, also bei Meta ist so ein bisschen der Wurm drin. Überhaupt bei den Next Seven, wir haben das auch bei Nvidia gesehen, ist die Situation insgesamt gerade nicht einfach. Auch ebenfalls nicht einfach ist die Situation bei den Private Debt Unternehmen. Ares Management begrenzt die Rücknahmen in einem ihrer Kreditfonds, nachdem nämlich im ersten Quartal Rückgaben im Volumen von 11,6% aufgelaufen waren. Und das ist in dieser Private Debt Causa ein weiteres Warnsignal, was deutlich zeigt, hier ist man auf jeden Fall bremsmäßig unterwegs insgesamt. Auch bei Apollo Global und bei Blue Owl Capital gab es heute Nachrichten, die, nachdem wir eine kleine Erholung gesehen hatten am Freitag vergangene Woche, dass das Ganze jetzt dann doch wieder etwas mit der angezogenen Handbremse gefahren wird, die ganze Geschichte. Bei FedEx startet man mit einem Same-Day-Local-Angebot für taggleiche Lieferungen und die Botschaft dahinter ist, ähnlich wie bei Amazon, mehr Tempo, mehr Flexibilität, mehr Kontrolle auf dem letzten Kilometer. KKR versucht nach dem Moody's Downgrade auf Junk zu beruhigen. Keine Convenant-Probleme, also keine Trigger, keine Beschleunigungseffekte, sondern solide Liquiditätssituation. Jefferies bekommt einen kleinen Dämpfer. Laut Bloomberg hat Sumitomo aktuell keinen unmittelbaren Plan für eine Übernahme. Die Aktie habe ich gerade aber gesehen, ist trotzdem heute mit gewissen Spekulationen ausgestattet. Man legt grundlegend um die 6% zu. Ein Teil der Spekulation kühlt allerdings wieder ab. Bei Janus Henderson bleibt man allerdings im Übernahme-Poker. General Catalyst und Trine erhöhen ihr Angebot von 49 auf 52 Dollar je Aktie in bar. Das liegt aber weiterhin unter dem konkurrierenden Victory-Angebot, das umgerechnet bei rund 57 Dollar je Aktie liegt. Klarna weitet die Vereinbarung mit Elliott aus. Volumen von 1 auf 2 Milliarden Dollar. Die Laufzeit wird von 2 auf 3 Jahre gestreckt. Und damit könnten bis zu 17 Milliarden Dollar an US-Finanzierungskrediten entstehen. Eine Meldung zu Supermicro Computer. Man bleibt abhängig von Nvidia, denn laut Wall Street Journal hängt viel daran, ob Nvidia dem Serverhersteller weiter High-End-Chips zuteilt. Nach den Entwicklungen der letzten Tage fragwürdig. Bei Vertiv erweitert man die Produktionsbasis in Amerika um 4 weitere neu zu bauende bzw. ausgebaute Standorte, um die starke Nachfrage nach Rechenzentrum und Infrastrukturtechnik zu bedienen. Weitere Meldungen aus dem TMT- und Tech-Sektor gibt es ebenfalls. Einige spannende Punkte hier, die zu nennen sind, kommen, so wie gestern, ebenfalls von Apple. Denn Apple dürfte im Rahmen der WWDC vom 8. bis 12. Juni Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz vorstellen. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Zugleich plant man laut Bloomberg Werbung in Apple Maps, um das Servicegeschäft weiter auszubauen. Mal gucken, wie ihm das schmeckt. Bei Amazon will man mit dem Project Kuiper die jährliche Startfrequenz seiner Satelliten verdoppeln. Bei Broadcom spricht man über Engpässe in der Lieferkette, auch mit Blick auf TSMC. Bei Alibaba stellt man einen neuen KI-Chip vor, ausgerichtet auf Agenten und Inferenz. Spannendes Thema, Aktie zuletzt eher mal ein bisschen durchgerüttelt. Bei Nvidia steigt der politische Druck, denn zwei Senatoren von beiden Parteien, by the way, fordern ein Exportverbot für Chips nach China und in Teile Südostasien, nachdem, wie gesagt, dieser Schmugglerin aufgeflogen ist, Supermicro lässt grüßen. Bei OpenAI weist man potenzielle Investoren auf die Abhängigkeit von Microsoft bei Rechenressourcen und Finanzierung hin. So viel Transparenz muss sein, könnte man sagen. Bei SK Hynix denkt man über einen US-Börsengang nach, der rund 10 Milliarden Dollar einbringen könnte. Gleichzeitig betont das Unternehmen, rund 8 Milliarden Dollar in High-End-Anlagen von ASML investieren zu wollen. Circular Economy. Und die Softbank ist bereit für mehr OpenAI-Finanzierung, sogar eine selbstgesetzte Schuldenobergrenze zeitweise auszusetzen, weil man sagt, wir stehen zu OpenAI. Und wir ziehen jetzt durch. Freeport-McMoRan bleibt mit Blick auf Kupfer konstruktiv und erwartet trotz des Nahostkriegs eine robuste Nachfrage. Und im M&A-Bereich gibt es einiges an Bewegungen heute Morgen. Estée Lauder, ihr habt es gestern gemeldet. Ich habe es gestern in der Closing Bell leider ein bisschen verwechselt mit Ulta Beauty. Man kauft sich bei einem spanischen Kosmetikhersteller ein mit 41 Milliarden Dollar. 41 Milliarden Dollar. Die Aktien waren beide im Plus. Puig heißt das Unternehmen. Die waren bei roundabout plus 15% unterwegs. Wir gucken mal gemeinsam auf die Termine der nächsten Tage. Morgen sehen wir die Zahlen von Shui, von Ondas. Die sind auch sehr stark gestiegen in den letzten Tagen und Wochen. Weiß nicht, wer sie von euch kennt. Dann sehen wir Danner und Generac und wir sehen nach Börsenschluss am Mittwoch unter anderem noch Worthington Steel und wie gesagt auch die Zahlen von Jefferies. Passt ja ganz gut, dass die heute so kräftig zulegen können. Dann am Donnerstag sehen wir ein paar Makrodaten und eine relativ ruhige Situation auf der Mikroseite, nur aus der dritten und vierten Reihe. Import-Exporte aus Hongkong könnte vielleicht ein bisschen spannender werden. Und dann am Freitag sehen wir noch Carnival-Zahlen. Da gab es auch einen Analysten. Kommentar von Barclays. Die haben das Kursziel nämlich leicht gesenkt auf $36. Sie bleiben zwar bei Overweight insgesamt, während Truist auf $30 runtergeht und bei Hold bleibt. Die Sichtweisen beider Analysten ist aber recht ähnlich. Man sieht solide Quartalsberichte, stabile Yield Curves. Man verweist aber natürlich auf die Ungereimtheiten durch die Geopolitik und die schwierige Nachfragesituation, die da sich daraus ergeben könnte. Weitere Analystenmeldungen kommen unter anderem noch im Alternative Asset Bereich. Die Kursziele von Blackstone werden reduziert auf $126, Blue Oak Capital auf $11, von Carlyle auf $58 und von KKR auf $106. Die Stepstone Group auf $58, TPG auf $48 und der Grund ist überall der gleiche Geist, wie ich es eben gerade schon gesagt habe. Kreditstress, breitere Spreads, schwierigere Exits und das ist alles nicht gut für die Branche. Bei Oracle hat die Bank of America die Aktie mit Kaufen eingestuft, Kursziel $200, Microsoft mit $500 Kursziel, man bleibt weiter in Sachen AI, das Maß der Dinge. Die Citi stuft Ralph Lauren auf Kaufen hoch, erhöht das Kursziel auf $400. Bei Supermicro hat die Citi dagegen das Kursziel drastisch gesenkt auf nur noch $25 wegen eben der Schmugglerring-Ex-Affäre sozusagen. Bei Ultragenyx Pharmaceutical haben Goldman Sachs die Aktie eingestuft mit $25 von zuvor 61. Und bei SAP hat heute Morgen, das haben wir schon in Deutschland gesehen, die Analysten von JP Morgan die Aktie auf neutral runtergenommen, das Kursziel von 260 auf 175 Euro gesenkt. Der Wettbewerbsdruck wird größer und AI zerschießt wahrscheinlich auch bei SAP in Teilen zumindest das Geschäftsmodell. Eine Kleinigkeit, die ich euch noch mitgeben möchte, das ist nicht unwichtig mit Blick auf die Midterms. Es scheint laut Supreme Court gewisse Einschränkungen geben zu können bezüglich des Briefwahlrechts. Was bedeutet das? Ihr müsst euch das so vorstellen, die ganze Zeit war es möglich, wenn man per Briefwahl abgestimmt hat, dass der Stempel des Poststempels sozusagen, auch wenn der Brief selber nach Datum eingegangen ist bei der entsprechenden Stelle, dass aber der Stempel der entscheidende Faktor war. Der Supreme Court hat angedeutet, dass er das möglicherweise kippen könnte. Das relativ kurz vor den Midterms löst möglicherweise ein bisschen Druck auf die ganze Situation aus. Donald Trump versucht ja sowieso, und da gibt es immer wieder Spekulationen, möglicherweise in der einen oder anderen Art und Weise Einfluss auf die Midterms zu nehmen, weil er eben aktuell aufgrund der aktuellen Situation hinten zu liegen scheint. So, also das nur so eine kleine innenpolitische Randnotiz, die wir beobachten werden. Ansonsten, das sehen wir, Treasury Yields schon wieder höher. Bei den 10-jährigen Staatsanleihen sehen wir schon wieder 4,38%. Also gestern das Ganze in Richtung 4,3% war nur kurzfristig. WTI steigt auf $92 wieder im Plus, im 4,4%. Ich wünsche euch jetzt einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder mit den Zahlen dann nachbörslich. Wie gesagt, KB Home sind dann auf dem Zettel unter anderem. Ich drücke euch die Daumen, verliert nicht die Nerven. Es ist ein schwieriger Schlagzeilenmarkt, den man erstmal traden muss. Versucht ihn bloß nicht zu timen. Das kann eigentlich, finde ich, glaube ich, nur in die Hose gehen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Lasst gerne für den Kanal ein Like da und wir sehen uns wieder. Bis heute Abend. Macht's gut. Ciao, tschüss, euer Patrick.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.